Ja, vielen Dank für diesen schwungvollen Start. Guten Morgen in der FEG TTC Neustadt. Ihr merkt, es ist eiskalt, es ist nicht immer so. Wir sitzen hier manchmal auch in T-Shirts. Genau, die Heizung ist leider ausgefallen. Sie ist jetzt an, aber es dauert einfach ein bisschen. Deswegen lasst gern eure Jacken an. Genau, ihr seid in der FEG TTC Neustadt gelandet. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und unsere Vision ist Kirche unter den Menschen und Kirche als Netzwerk. Das bedeutet, wir lieben es, Kirche zu leben, aber wir sehen uns auch im Alltag, dass wir Kirche sind und dort, wo wir im Alltag sind, Kirche leben möchten und einfach Zeuge sein wollen für Gott. Und wir sehen uns auch als Teil der Kirche, nicht als die alleinige Wahrheit, sondern wir lieben es, mit anderen zusammenzuarbeiten und uns zu ergänzen. Jawohl. Noch ein paar Hinweise, und zwar, es wäre gut, wenn ihr hier keine offenen Getränke im Raum haben sollt. Ihr könntet Getränkflaschen sind in Ordnung, aber dann vermeiden wir ein bisschen die Sauerei. Genau, und die Aufregung dann. Achso, mein Name ist Conny übrigens. Und ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen seid, wie eure Woche war. Ich weiß nicht, was diese Zeit mit euch macht. Mit uns als Familie macht es schon einiges. Es ist diese finanziellen Geschichten, die überall laufen. Und ich wollte euch einfach nochmal zusprechen, dass Gott unser Versorger ist. Er ist unser Versorger und er hat es in seinem Wort wirklich oft bestätigt. In den Psalmen steht: Die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Genau. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel und stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Und wir sind als Familie schon durch einige tiefe Täler durchgegangen. Es gab schon einige Situationen, wo wir einfach da standen und gesagt haben, hey, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Und Gott hat uns immer versorgt. Immer. Und wir waren wirklich mal auf dem Nullpunkt und Gott hat uns am nächsten Tag einfach 1.000 Euro aufs Konto geschenkt. Wir haben solche Dinge erlebt. Wir erleben solche Dinge. Wir erleben auch, dass Gott unsere Wünsche sieht. Die, wo wir vielleicht sagen, oh, das wünsche ich mir so arg, aber ich möchte eigentlich kein Geld dafür ausgeben. Und auf einmal werden wir beschenkt von Leuten, die völlig ahnungslos sind, dass wir uns das so arg wünschen. Und uns geht es jetzt gerade akut auch wieder so, dass wir sagen, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber wisst ihr was? Unser Blick hat sich verändert. Wenn solche Situationen kommen, dann bin ich schon so, dass ich sage, und jetzt Gott, bin ich so gespannt, was du tun wirst. Ich habe keine Angst mehr. Ich nehme es ernst, ich habe aber keine Angst mehr, sondern ich bin einfach voller Spannung. Ich bin voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass er es tun wird. Und genau das wünsche ich euch auch. Und ich will euch das zusprechen. Er versorgt. Er wird euch versorgen. Egal, ob es finanziell ist, ob es emotional ist, ob es, keine Ahnung, geschichtlich ist. Es gibt so viele Ebenen, wo wir Versorgung brauchen. Und er wird es tun.
Er hat die Zeit zugelassen, dass er uns aufs Neue berühren möchte. Tiefer und intensiver als je zuvor. Und er sucht die Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die vor ihn treten und sagen, Herr, nur du kannst es tun in mir. Und sich darauf einlassen, ja, diese Liebe, diese Fülle, diese Herrlichkeit weiterzugeben. Aber erstmal anzufangen bei sich selbst, das zu erleben, dass wir aus unserem christlichen Setting herauskommen und das Übernatürliche erleben. Das bete ich, Herr, und das weiß ich, es ist da. Und wir dürfen uns darauf einlassen. Und das ist eine ganz besondere Ebene, ja, das ist eine überdimensionale Ebene, auf die wir uns einlassen dürfen. Und ja, er sichert uns die volle Fülle seiner Herrlichkeit. Amen.
Du kennst uns und du weißt, was wir brauchen. Und wir danken, dass wir heute Morgen an dem Punkt dir begegnen, was wir brauchen, aber auch was du sagen möchtest. Wir danken, dass wir heute Morgen zusammentreten, das, was wir sind und das, was du aus uns machen möchtest. Das, was wir mitbringen und das, was du daraus entfalten wirst. Vielen Dank für diese Zusammenarbeit. Amen. Amen. Herzlich willkommen. Könntest du mir noch den Beamer umschalten? Habe ich vergessen, danke. Ich bin Matthias, Pastor hier. Ich grüße euch. Schön, dass ihr noch da seid und auch immer wieder kommt. Das Thema passt eigentlich zur Kälte heute. Werdet ihr gleich sehen, den Titel Wachleben oder ein waches Leben, so ungefähr heißt es. Und es gehört in die Kategorie geistlicher Lebensstil. Und vielleicht ist es auch einfach jetzt passend, dass wir sagen, wir machen es mal nicht so bequem, nicht so angenehm, weil das Leben hat seine Herausforderungen und seine Temperaturen und wir müssen ja dementsprechend auch bereit sein. Und das ist das, was wir auch hier als Kirche möchten. Wir möchten wirklich uns bereit machen, euch bereit machen für ein Leben mit sämtlichen Temperaturen und nicht immer die wohlig warme Kirche, die alles vorkaut und ihr hockt euch rein. Nehmt was mit, beurteilt, verurteilt, geht nach Hause und alles ist gegessen. Ja. War es ein bisschen negativ gedeutet, aber ihr wisst ja, wie es ist, wenn man zu reich ist, zu bequem ist in einem Land, dann wird man geistlich schwach und miteinander schwach. Und das ist das, was die Kirche auf gar keinen Fall sein darf. Sie muss oder sie ist stark, sie hat Identität, sie hat Kraft und Möglichkeiten, weil Gott ist so. Und er möchte, dass auch seine Kirche und seine Gemeinde so ist. Da ist große Gnade für Entwicklung, aber schließlich soll es so sein. Amen. Und deswegen laden wir euch ein, heute ein bisschen zu frieren für den Herrn und gucken, was hier rauskommt. Wir haben eine Themenreihe, die heißt Überlebenspaket. Und wir sind da, denke ich, auch irgendwann mal zu Ende. Wir machen immer ewig lange Themenreihen, fällt mir auf. Aber es gibt einfach auch so viel zu sagen. So, könnt ihr euch ein bisschen das einsortieren? Der geistliche Lebensstil, das ist ein bisschen das Thema, was heute da hineingehört. Wachleben. Und es ist eigentlich in diese Richtung eben, wie führe ich denn eben ein Leben als Christ? Das sind ja riesengroße Fragen, auch mit ganz vielen Details. Und da gehen wir heute ein bisschen hinein. Wer von euch hat schon mal bemerkt, dass er einen Wert, den er eigentlich hat oder hatte, irgendwie verloren hat? Also, achso, ihr müsst euch nicht melden. Ja. Aber zu spät. Ja, Marc, was war das? Musst du nicht sagen. Mehrere auch noch. Oh. Wer von euch hat schon mal gemerkt, dass er sich was vorgenommen hat und irgendwie nach ein paar Wochen war es weg? Ja. Das kennen wir. Olli nicht, ne? Oder wie? Ja, was war das? Oder? Der das Mikro hat, der kann fies sein. Okay. Das ist so ein bisschen der Einstieg, wo wir merken, Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu, wie sie damals begonnen hat, wurde schon von Anfang an in diese Richtung, ich sag's erstmal, angegriffen, dass man das, was Gemeinde eigentlich ist, im Kern verwässert. Dass das, was da im Kern eigentlich gedacht ist, irgendwie unterwandert wird, dass es irgendwie abgeschwächt wird. Und auch in unserem Land erleben wir das immer wieder. Gestern habe ich in der BZ gelesen, in Lörrach, hat es jemand gelesen, das G5, also auch eine FEG, hat einen neuen Leiter und der ist sehr, sehr extrovertiert. Und die Menschen haben schon wieder Angst, entsteht eine neue Sekte, weil da geschieht was Übernatürliches. Ich habe es gestern gelesen. Scheinbar passieren dort übernatürliche Dinge, habe ich gelesen. Entsteht eine neue Sekte? Fragezeichen. Und ich habe mir überlegt, ob ich da kurzerhand anrufe und frage, wissen Sie denn nicht, dass die ganze Bibel voller übernatürlichen Dingen ist? Haben wir vergessen in unserem Land, dass wir ein christliches Abendland sind, was weiß, dass Gott übernatürlich sein muss, weil der Mensch ist natürlich, er braucht etwas Übernatürliches. Diese ganze Welt ist übernatürlich entstanden. Wissen das unsere eigenen Leute nicht mehr, dass das ganz normal ist? Und die Kirche hat eigentlich ja die Bibel als Grundlage und deswegen ist es ein übernatürliches Buch, was ganz viel und dauernd von Überirdischen berichtet und deswegen ist das Normal und wir fragen uns hier, wie kann es sein, dass Kirche und auch unser Land so abgewichen ist von dem, was eigentlich schon immer im Kern gewesen ist. Und das ist das, wo wir auch hier heute reingehen, wach leben. Wir müssen einfach mal gucken, wo wir eigentlich hier stehen. Und wir machen es heute mal ganz klassisch. Wir nehmen uns einen Text vor und ich habe das vor, als öfters zu machen, direkt aus dem Text zu kommen. Und das ist ein bisschen anspruchsvoller auch. Und deswegen müsst ihr heute echt mitschreiben. Ich versuche es wirklich runterzubrechen. Und ich sage es auch immer, wenn du hier bist und Gast bist oder in diesem Thema neu bist oder heute schlecht geschlafen hast, dann nimm dir heute 3, 4, 5 Sätze mit, wo du sagst, das sind meine Sätze, mit denen ich heute weiterarbeiten möchte. Können wir das so machen? Und wenn ich diese Sätze habe, diese Erkenntnisse, die Gott mir heute geben möchte, dann werde ich die schnappen, mir notieren und damit weiterleben. Das ist effektiv. Macht ihr da mit? Und alles andere, was für mich nicht ist, das kann ich auch erstmal beiseite legen. Ich lese mal diesen Text hier vor und wer eine Bibel hat, ist klar im Vorteil. Epheser 5, Abvers 6. Und ich erzähle euch gleich noch den Zusammenhang. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, heißt es hier. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Richtig harter Text. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Vers 8. Früher gehörtet ja auch ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch also so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Vers 11. Beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf, denn was manche in Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Der letzte Vers. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört zum Licht. Und deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird der Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Ihr Lieben, das ist ein richtig schwerer Text, auch richtig lang. Ihr müsst mitschreiben. Diesen Text müssen wir in aller Gnade sehen und verstehen, weil hier sind ganz viele Worte, die müssen wir auch gleich erklären, die einem ja, ein Szenario vermitteln von einem Gott, wo wir denken, wo sind wir denn hier drin? Und es ist sehr interessant, was wir hier alles raushören können. Und ich möchte es nochmal betonen, wir stehen absolut in der Voraussetzung der Gnade. Wir glauben, dass die Gnadenzeit ist noch und wo alles von Gottes Seite her ermöglicht wurde, dass wir in dem neuen Bund sozusagen leben, in dem Gott nicht mehr bestraft, sondern zur Verfügung stellt, auf Abruf. Aber selbst in diesem neuen Bund gibt es Profil. Selbst in der großen Gnade, die Gott für uns alle hat, alle Zeit, gibt es in dieser Gnade trotzdem irgendwie einen Rahmen, Bedingungen, Profil. Und das ist das, was wir heute hier versuchen zusammenzubringen. Wir sind absolut sicher in der Gnade und der Hand Gottes. Und trotzdem fordert er von uns ein Stück weit Dinge anzunehmen, einen Rahmen zu verstehen, Profil auch zu bekommen. Und das gehört zusammen, ihr Lieben. Ein Stück, großes Stück Gnade und ein großes Stück Eigenverantwortung. Und dazu möchte ich uns heute herausfordern. Wachen wir auf, was auch immer das bedeutet. Wir gehen das jetzt hier mal Text für Text durch. Und ich hoffe, dass wir hier beieinander auf dem Kurs bleiben. Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen oder auch verführen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Klingt richtig hart, ne? Das Erste, was ich herausholen möchte, ist, dass offensichtlich das ständige Prüfen und Reflektieren und auch eine eigene Mündigkeit unheimlich wichtig ist. Und das gehört vielleicht zu dem Thema Aufwachen, das wir endlich mal auch füllen müssen mit Inhalt. Wir müssen immer wieder reflektieren, prüfen und auch mündig werden, die Situation unseres Lebens und auch die Situation der Welt einzuordnen. Amen. Und wir wissen, dass wir hier an verschiedenen Punkten stehen. Vielleicht ist nicht jeder schon mündig, aber wir sind auf dem Weg und deswegen gibt es ja auch die Kirche und Gemeinde, dass wir miteinander mündig werden. Und das ist auch unsere Vision. Wir möchten nicht Abhängigkeiten schaffen zu irgendwelchen Leitern oder zu irgendwelchen Programmen, sondern wir haben es zutiefst auf dem Herzen, dass alle von uns mündig werden, in der Lage sind zu prüfen, was ist denn jetzt richtig, was ist für mich richtig, was ist dran, wo soll ich hingehen und wo eher nicht. Und deswegen hier ein ganz großes ein ganz großer Wert der Bibel, dass wir mündig werden miteinander, dass wir prüfen, dass wir reflektieren können und wissen, was ist eigentlich hier los. Und zwar, um eben nicht getäuscht zu werden. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, wahrscheinlich schon immer. Aber wir spüren ja, in einer Zeit, in der wir so viel Informationen zugreifen können, auch bekommen, ist es umso wichtiger, dass wir nicht getäuscht werden, in die Irre geführt werden. Und deswegen braucht es hier ein Miteinander und auch eine ganz große Verbindung zu Gott. Was ist dieses Leere? Leere Behauptungen, wovon hier die Rede ist, und das bedeutet nichtig oder eitel, vergeblich oder auch ohne Wahrheit oder Kraft. Das heißt also, leere Behauptungen bedeuten, es ist einfach nichtig. Es ist ohne Wahrheit oder ohne Kraft. Es ist eitel. Es ist vergeblich. Und jetzt können wir überlegen, was haben wir für Informationen, was sind Dinge, die an uns rangehen, die sind einfach mal nichtig. Da könnt ihr selber überlegen, was ist das? Ja, irgendwelcher Streit, irgendwelche Nebensächlichkeiten, irgendwelche Details, die nicht wichtig sind, müsst ihr selber runterbrechen für euch. Dinge, die einfach eitel sind, Eitelkeiten oder auch Vergebliches. Recherchieren und suchen nach irgendwelchen Dingen oder Argumenten, was auch immer du hier füllst, oder auch einfach ohne Wahrheit und ohne Kraft. Und natürlich empfinden wir auch oft in den Botschaften unserer Welt einfach Leere. Da ist einfach keine Kraft dahinter. Da ist keine Wahrheit dahinter, ganz oft. Und auch in diesen letzten Jahren spüren wir, was ist eigentlich noch Wahrheit? Ein Begriff, der ja kaum noch greifbar ist. Und hier wird umso deutlicher, es braucht Menschen auf dieser Erde, die mit Gott so eng laufen und aber auch mit der Gemeinschaft so eng reflektieren, dass sie in der Lage sind, rauszufinden, was ist denn wahr? Woran halte ich mich denn jetzt? An was kann ich glauben? Was ist das Entscheidende und Wichtige? Und es ist so wichtig, weil wir dann nicht getäuscht oder verführt werden in Dinge, die am Ende nichtig sind, inhaltslos sind, leer sind. Und niemand möchte das, in einem Leben zu sein, das irgendwie dann doch eitel und nichtig ist. Ja. Wenn du am Ende deines Lebens stehst, vor deinem eigenen Grabstein und sagst, Mist, mein Leben war eigentlich eitel, nichtig und ohne Kraft, dann ist es echt zu spät. Ja. Wollen wir vorher aufwachen? Wollen wir vorher prüfen und auch unterscheiden, was ist wirklich entscheidend im Leben? Wollen wir das tun? Das ist so wichtig in dieser Zeit. Was sind das für oben genannte Dinge in dem Text hier, von denen auch hier Bezug genommen wird? Und hier geht es um Lebenshaltungen. Und hier sind Menschen genannt in diesem Text, die offensichtlich einen nicht so geistlichen Lebensstil verfolgen und ihn aber trotzdem rechtfertigen, Behauptungen aufstellen. Und das ist das, was hier das Thema ist in diesem Text. Und hier wird natürlich eine gewisse Zielgruppe ganz hart angesprochen und jeder muss für sich selbst rausgreifen, habe ich da vielleicht Teile, Anteile oder kenne ich jemand oder spüre ich das um mich herum, dass sowas hier herrscht, und das soll einfach unterbunden werden in diesem Punkt. Das heißt also, hier werden Menschen genannt, die einfach schreckliche oder auch schlimme Lebenshaltungen verfolgen und sie irgendwie durch irgendwelche Behauptungen versuchen zu rechtfertigen. Und das ist hier angesprochen. Und diese Dinge führen einfach in die Irre. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Gemeinschaft bilden, wo wir merken, was für ein Lebensstil wird denn hier eigentlich wirklich gelebt. Aber das in aller Gnade. Und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, dieser Text ist in aller Gnade, in aller Liebe und auch in allem Wohlwollen Gottes zu sehen und auch dem Wohlwollen unter uns. Und das ist die Spannung in diesem Text. Wir haben sowohl Gnade und Wohlwollen Gottes und trotzdem Profil. Und trotzdem kann hier nicht jeder machen, was er will. Ich war letzte Woche auf der Alp, Schwäbischen Alb, und dort habe dann ein Seminar gemacht und dann fragte irgendeiner, was mache ich denn, wenn hier jemand sagt, ja, jeder kann ja einfach machen, was er will in der Gemeinde. Und da habe ich gesagt, zwei Ohrfeigen. Ja. Hier kann nicht jeder machen, was er will. Das geht einfach nicht. Und das ist die Spannung, in der wir stehen. Große Gnade, großes Wohlwollen Gottes. Und trotzdem kann hier nicht jeder machen, was er will. Und trotzdem können wir hier auf dieser Erde nicht machen, was wir wollen. Wir können auch nicht Kirche alle machen, wie wir wollen, sondern es gibt Linien Gottes. Und das ist diese harte Linie, die wahrscheinlich jetzt ein Stück weit mehr betont werden muss. Ihr Lieben, wir brauchen so dringend Geländer, wir brauchen so dringend Orientierung. Und dann kann man wieder einen gesellschaftlichen Bezug setzen. Wo sind wir denn hier hingedriftet? Wo sind wir denn hier hingekommen, dass wir gesellschaftlich sagen, alles ist erlaubt, alles, was sich fühlt, mach. Es ist grenzenlos und das ist richtig. Und wir sagen an der Stelle, Moment mal, stopp mal. Bei all der Liebe für unsere moderne Welt, man kann hier einfach nicht alles machen, was man will. Und das aber aus Liebe und Gnade zu verstehen, ist der Schlüssel. Warum? Weil ein Gott, der Gott sagt, es ist Leben, gesunde Begrenzungen zu verstehen. Es ist Leben, ein gesundes Maß zu kennen. Es ist Leben in Überfluss und trotzdem kommt es irgendwo in einen Kanal. Es wird kanalisiert, es wird gefiltert. Irgendwo braucht es eine Bahn und ein Geländer. Und ich sage euch eins, wenn wir mit Jugendlichen und Kindern arbeiten und zuhören, die sehnen sich wirklich nicht nach noch mehr Optionen, sondern sie sehnen sich nach Geländer. Könnt ihr das bestätigen? Sie sehnen sich nicht danach, noch mehr Geschlechter auswählen zu dürfen, sondern sie sehnen sich danach, sein zu sind, wer sie sind. Zu finden, wer sie sind. Und dass man sie an die Hand nimmt und sagt, komm, ich führe dich hinein in das, was du eigentlich bist oder was Gott von dir hält. Danach sehnt sich unsere Gesellschaft eigentlich. Wir brauchen nicht noch 20 Salamisorten mehr, sondern wir brauchen vielleicht mal nur eine. Okay? Dann komme ich als Mann auch im Laden klar. Bringst du die Chicken Fried Salami mit Pfefferrand, vegan und Halbrind? Ja. Ihr Lieben, wir brauchen Geländer und das ist das, was wir hier prüfen müssen. Wir brauchen so dringend einen Lebensstil, der in Gnade ist und trotzdem mit Klarheit und Profil. Und das ist das, was hier ein Stück weit reinkommt, auch besonders im Zuge der Christenheit. Wir brauchen kein, jeder lebt Christ sein, wie er will und rechtfertigt es mit irgendwelchen Behauptungen. Das ist hier angesprochen. Wir können nicht einfach unser Christsein uns selber zusammenbauen. Und das höre ich auch im Gespräch sehr oft, wenn ich mit Menschen rede. Ja, ich habe da so meine eigene Art, wie ich Gott verstehe. Und auch an der Stelle müssen wir sagen, in aller Gnade und Liebe, ihr Lieben, wir können uns Gott nicht hinbasteln, wie wir möchten. Das geht einfach nicht. Aber nicht, weil Gott intolerant ist. Gott ist wahrscheinlich der wenig intoleranteste von uns allen hier. Sondern weil Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Weil Gott weiß, wer er ist. Und wer weiß, wer Gott ist, der kommt hinein in das. Aber wer sich seinen Gott zurechtbastelt, bekommt auch die Frucht davon, nämlich ein Wirrwarr, ein Chaos, Schwäche, Unterwanderung. Und das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Die Kirche, die Gemeinde Gottes wurde von Anfang an versucht, geschwächt zu werden. Das kann man lesen, Apostelgeschichte. Von Anfang an wurde versucht, dieses Ding, dieses Profil immer kleiner zu machen und immer weniger und irgendwie anzupassen an irgendwas Irdisches. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, weil das Irdische zutiefst nicht klarkommt mit dem Übernatürlichen. Und das ist der Bezug zur BZ von gestern. Man kommt nicht klar, wenn was Übernatürliches passiert. Weil das Irdische ist darauf nicht gepolt. Aber ihr Lieben, das, was das Irdische so dringend braucht, ist ja eben ein übernatürlicher Gott. Weil wir können es gerne noch ein paar Jahrhunderte versuchen, ohne ihn. Wir können es gerne noch Jahrhunderte versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen, die irgendwie versucht, gerecht zu sein. Und wir können nach hinten blicken und feststellen, dass das unsere Welt schon lange nicht hingekriegt hat, wirkliche Gerechtigkeit zu schaffen, wirklich Frieden zu bringen. Das schaffen wir nicht. Wir brauchen übernatürliche Komponente. Amen. Und deswegen ist dieser Text an dieser Stelle so hart. Das müssen wir jetzt klären. Wegen dieser Dinge, also wegen dieser Art und Weise, Gott klein zu machen, Gott menschlich zu machen, die Kirche abzuschwächen, bricht der Zorn Gottes über die herein, die einfach hier damit nicht aufhören wollen. Das ist ein harter Text. Und das müssen wir wieder in Bezug zur Gnade verstehen und sehen, denn Gottes Gnade bestraft nicht. Deswegen müssen wir uns anschauen, was ist dieser Zorn hier, was ist damit gemeint? Und es ist kein menschlicher Zorn. Es ist ein Verlangen mit Trauer. So habe ich es hier aus dem Griechischen gefunden. Es ist ein Gemütszustand Gottes, ein Verlangen mit Trauer. Es ist kein Ausbruch und keine Rache, wie Menschen Zorn verstehen, sondern es ist eine ganz klare Trauer um einen schlechten Zustand. Und das ist der Zorn Gottes, der trauert um einen schlechten Zustand seiner Menschen. Und das ist das eine. Und das andere ist auch eine ganz deutliche Distanzierung von Dingen, die einfach nicht in Gottes Sinn sind. Also das steckt hier in diesem Zorn drin. Zorn Gottes meint nicht menschlichen Zorn, sondern in diesem Zorn Gottes steckt eine tiefe Trauer für das falsche Verhalten und für die Not des Menschen. Und auf der anderen Seite eine ganz klare Abgrenzung und Distanzierung von Dingen, die einfach nicht in seinem Sinne sind. Und nicht, weil Gott zu eng ist. Gott ist der am wenigsten Ängste hier von uns. Nicht, weil Gott irgendwie sagt, ja, Christsein ist einfach ein enger, schmaler Weg mit einer engen Hose, die überall kneift und zwickt. Sondern es geht hier um was anderes. Es gibt einfach Dinge, die gehören nicht zu mir, die gehören nicht zum Leben und die bringen auch kein Leben. Und deswegen ist es eigentlich sehr gut, den Zorn Gottes zu verstehen, nicht weil er uns bestraft, sondern weil er uns hinweist und führt in wahres Leben. Amen. Und das ist wieder die Spannung, in die wir sind. Wir glauben an einen gnädigen Gott. Wir haben wirklich unermesslich große Liebe in ihm. Und trotzdem gibt es Dinge, die einfach nicht dazu gehören. Weil sie kein Leben bringen, weil sie es einfach versauen, weil sie es dreckig machen und weil sie keine Frucht bringen. Und das müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Und davon dürfen wir uns einfach nicht täuschen und ablenken lassen. Die Dinge, die einfach nicht dazugehören, die Dinge, die das kaputt machen, was Gott eigentlich uns schenken möchte. Ich stelle fest, wir sind jetzt gerade erst beim ersten Vers. Ich hab's gewusst, ich hab's echt gewusst. Es schließt ab mit dem Nicht-Gehorchen-Wollen. Lest mal den Vers, lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen oder verführen. Also das sind die Dinge, die man sich dazu bastelt zum Glauben, die einfach das Ding kaputt machen. Denn gerade wegen diesen Dingen bricht ja Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und hier müssen wir das auch wieder richtig verstehen. Wer Gott gehorcht, hat verstanden, was er sagt. Wer Gott gehorcht, weiß, dass das, was Gott sagt, ihm gut tut. Wer Gott gehorcht, beschützt sein Leben. Warum? Weil ihm zu gehorchen bedeutet zu bestätigen, eins zu werden mit dem, was er als Leben versteht. Und in diesem Moment beschützt du und gründest du eigentlich dein Leben. Das heißt also, Gehorsam ist nicht etwas Böses oder Schlechtes oder Negatives, sondern es ist eine Beschützung des Lebens. Es ist ein Beschützen der Wahrheit. Es ist ein Beschützen der Familie. Es ist ein Beschützen der Gemeinde, indem wir gehorsam sind und uns nicht verwässern lassen, ablenken lassen, unterwandern lassen, nicht den vom Kurs abbringen lassen. Das auch alles, was ein Stück weit unsere moderne Gesellschaft fordert. Seid doch mal ein bisschen offen. Seid doch mal ein bisschen modern. Und ich sage dann immer an der Stelle, du kannst ja auch nicht zum Hundezuchtverein sagen, Mensch, ihr seid ja möglichst völlig intolerant, Katzen dürfen euch nicht rein, ja, Spatzen nicht und was für Tiere es noch gibt, Schildkröten, mir fallen mir gerade nicht ein. Und dann diesen Hundezuchtverein anzuprangern, ihr seid ja mega intolerant, ja. Nur der Hund. Und so können wir es auch nicht machen mit der Bibel oder auch mit den Christen, ja, wie nur ein Gott, ja, oder nur die Bibel oder so. Seid doch mal ein bisschen modern, bringt doch mal moderne Sachen rein. Nein, natürlich nicht, weil das ist der Sinn der Sache. Daraus besteht das ja. Und deswegen ist es zutiefst sinnvoll, gehorsam an dem Punkt zu sein. Wir lassen halt das, was hier zur Kirche und zum Glauben und zur Gemeinde und zur Bibel gehört, das lassen wir drin und alles andere hat hier keinen Platz. Und das in aller Gnade, in aller Liebe. Wir gehen Prozesse, wir liegen alle falsch in irgendwelchen Bereichen. Wir bringen alle irgendwas rein, was hier Kälte bringt. Und deswegen ist es eine schöne Kombination aus Gnade, Liebe und trotzdem Wahrheit und Profil, weil wir sagen, wir möchten alle in diesem Prozess nach vorne kommen, wo wir nicht getäuscht werden vom Leben, wo wir nicht getäuscht werden von irgendwelchen Dingen, sondern wir möchten im Licht sein, also im Tageslicht. Es muss einfach richtig sein. Und das in aller Gnade und Liebe. Und deswegen möchten wir diese Dinge wieder positiv nennen. Zorn Gottes ist nichts Negatives, sondern es ist der Hinweis Gottes für die Menschen, hey ihr Lieben, hier ist was schief, hier ist etwas nicht im Sinne des Lebens, kommt wieder ins Leben. Amen. Und der Gehorsam ist der Schritt, der das in Wirklichkeit bringt. Denn etwas gut zu finden, es aber nicht auszuführen, bringt dir wieder nichts. Und deswegen ist der Gehorsam die Tat des Glaubens, das Umsetzen, die Anwendung. Amen. Wie machen wir es jetzt? Es ist noch einiges vor uns. Ihr schnappt euch wirklich das, was ihr nehmen könnt und wollt. Amen. Und dann seid ihr ganz entspannt. Vers 7. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Seid nicht ihre Mitteilhaber. Und auch hier ist wieder wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, Menschen auszuschließen, zu hassen, abzulehnen oder hier irgendwie eine Elite zu gründen, sondern es geht darum, nicht Teilhaber zu werden von den Dingen, die einfach nicht dazugehören, zum Leben in Gottes Sinn. Und das bedeutet, dass wir nicht mitmachen, nicht Teilhaber werden von einfach falschen Richtungen. Und das muss jeder für sich selber runterbrechen. Wenn du in einer Gesellschaft auf dem Arbeitsplatz bist oder sonst wo bist, wo offensichtlich Werte mit Füßen getreten werden oder wo man übereinander lästert oder wo Dinge passieren, die einfach kein Leben bringen, dann ist die große Frage, wirst du Teilhaber dieser Sache oder eben nicht? Und hier braucht es Profil in aller Liebe. Und deswegen bitte zusammen, in aller Gnade und in aller Liebe, aber mit allem Profil, werde nicht Teilhaber der Ungerechtigkeit in deinem Umfeld. Amen. Das sind einfach Dinge, die uns beschreiben, wie man ein waches Leben führt offensichtlich. Das gehört alles dazu, wie verstehen wir wach leben. Das wäre in diesem Punkt, werde nicht Teilhaber der Ungerechtigkeit in deinem Umfeld. Amen. Das kann man sich wirklich mitnehmen, das kann man umsetzen. Aber das in aller Liebe und aller Gnade, wenn das jetzt mal nicht klappt, dann kommt keine Bestrafung, weil wir nicht mehr in dem alten Bund leben, in dem das so passiert ist, sondern wenn das passiert, merken wir, dass es an uns selbst kratzt. Überall, wo wir Teilhaber werden von Ungerechtigkeit, kratzt es ja an uns selber. Es greift ja uns selber an, richtig? Und deswegen an dieser Stelle möchte Gott, dass wir gemeinsam in aller Liebe und Gnade nicht Teilhaber der Ungerechtigkeit, sondern Teilhaber der Gerechtigkeit werden. In einem Prozess mit ganz vielen Fehlern und Lernen. Aber das ist der Kurs. Alles andere führt uns doch in nichts. Amen. Und das ist der Kurs. Lass uns den gemeinsam halten. Und dann gibt es im Vers 8 einen Hinweis. Früher habt ihr doch auch zu denen gehört, zur Finsternis. Das ist eine ganz harte Erkenntnis, dass Gott offensichtlich Menschen einteilt, die zur Finsternis gehört haben und andere, die da nicht mit zugehören. Und auch das ist mega intolerant, das ist auch mega hart für eine moderne Gesellschaft zu hören, wie es gibt Menschen, die gehören zur Finsternis und andere nicht. Und auch das ist nicht zu verstehen auf menschliche Art, das sind bessere Menschen, das sind schlechtere, sondern offensichtlich spricht Gott hier von einem Zustand, in dem Menschen sein können, geblendet in Finsternis, um sich selbst drehend, ohne Ausweg, sich seinen eigenen Bedürfnissen ausgeliefert. Und ich möchte euch hier an der Stelle nochmal erinnern, wer von euch, wir alle wissen, wie sehr man als Mensch seinen eigenen Bedürfnissen ausgeliefert sein kann. Das war wohl ein schwerer Satz jetzt. Wir alle wissen es, wie es ist, seinen Bedürfnissen ausgeliefert zu sein, seinem Hunger nach Annahme, seinem Hunger nach Liebe, seinem Hunger nach gut aussehen, nach sportlich sein, nach ewig jung bleiben, nach einem Sinn im Leben haben. Danach hungert doch die ganze Welt. Amen. Und sich darin zu drehen und keine Hoffnung zu finden, keine Antwort zu finden, ist so schrecklich. Und das ist Finsternis. Von seiner Schuld nicht loszukommen, sich ewig schuldig zu fühlen, keinen Ausweg der Schuld und Sünde zu bekommen, das ist Finsternis. Nicht glauben zu können, dass es nach dem Tod weitergeht, keine Perspektive zu haben, in seiner Krankheit oder in seinem Minderwert gefangen bleiben, was ist das? Finsternis. Und das ist das, was Gott anspricht hier. Ihr Lieben, ich verurteile euch nicht, dass ihr in der Finsternis seid, sondern ich stelle fest, ein Leben, das sich nur um den Mensch selbst dreht und seine Bedürfnisse, ist Finsternis. Weil er kommt nicht raus aus der Sünde. Er kommt nicht raus aus der Schuld. Er kommt nicht raus aus dem schlechten Gefühl und Minderwert. Er kommt da nicht raus alleine. Und deswegen ist die Botschaft ja so voller Gnade und Liebe, weil Gott sagt, früher gehörtet ihr dazu, aber jetzt nicht mehr, weil ihr habt das Leben angenommen in mir. Und das ist die Botschaft auch wieder an unsere Welt. Es gibt die Möglichkeit, von Finsternis in Licht zu kommen. Und es hat zu tun mit Liebe und mit Gehorsam. Mit Liebe und Konsequenz. Sich auf diese Liebe einzulassen und dann aber auch konsequent da drin zu sein. Gehorsam da drin zu bleiben. Egal, was passiert. Amen. Wie geht's euch gerade? Ist okay, oder? Wer friert doch? Gar keiner. Ach, die machen gar nicht mehr mit? Ach so. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das habe ich gerade gesagt. Verhaltet euch auch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Und hier haben wir wieder dieses Prinzip einmal auf den Punkt gebracht. Wenn du Christ bist, also wenn du Christus angenommen hast, ganz ernsthaft, dann bist du jetzt im Licht, sagt die Bibel. Und jetzt verhaltet euch halt auch so, wie Menschen im Licht. Und da haben wir es wieder auf den Punkt gebracht. Die Gnade Gottes und die Liebe Gottes macht es möglich, dass Menschen überhaupt zum Licht, ins Tageslicht kommen können. Und zweitens, jetzt leb halt auch so. Ist das zu jemandem zu kompliziert? Du hast die Gnade bekommen, in das Licht zu kommen, von dieser ewigen Frage der Schuld und der Sünde und des Sinnes befreit zu werden. Und jetzt leb halt auch danach. Und hier ist natürlich wichtig zu sagen, das nicht aus Eigenleistung. Das ist ja wieder die Gnade. Dass Gott uns nicht nur ins Licht bringt, sondern uns es möglich macht, auch dementsprechend zu leben. Durch seinen Heiligen Geist, den er uns schenkt. Durch seine Gaben und Begabungen, durch seine Möglichkeiten, seine Kraft und seine Beratung. Das kann man alles in der Bibel lesen. Wenn du möchtest, schenkt Gott einen Geist Gottes in dich, der dir ständig Beratung liefert, Coaching, dich erinnert an das Wichtige und dir Kraft gibt und Begabungen und Möglichkeiten und Ressourcen. Und jetzt in dieser Zusammenarbeit lebe doch jetzt auch im Licht. Und das kann jeder für sich herausgreifen, was das bedeutet. Wo stecke ich noch in Finsternis? Wo verhalte ich mich wie ein finsterer Geselle? Und nicht aufgrund von Selbstverachtung oder von Stress, sondern aufgrund von Erkenntnis. Ich möchte nicht in der Finsternis leben, also werde ich gewisse Sachen nicht mehr tun. Ich möchte im Licht leben, weil ich verstanden habe, dass dann das Leben auch kommt. Und das ist so wichtig. Gott ruft keine Menschen, dass sie sich einfach nur gut verhalten. Das ist die alte Zeit. Sondern Gott ruft Menschen, die sich innerlich erneuern lassen und dann auch äußerlich das umsetzen. Das ist wirklich sinnvoll. Amen. Das macht Sinn. Und das ist die Kombination von Liebe und Gehorsam. Und dazu werden wir hier in diesem Text aufgerufen. Was ist dieses Licht, Tageslicht, bei dem man die Dinge sehen kann, wie sie sind? Und was Leben ermöglicht? Ich habe mich spontan entschieden zu springen. Meine Frau sagt, das macht man nicht, aber ich mache es jetzt. Ich springe noch zu einem. Wohin? Der Hans-Jürgen, der kommentiert immer die ganze Predigt, voll gut. Das ermutigt mich, warte mal. Ich gucke mal ganz kurz, wo ich hinspringe. Und ihr verzeiht mir das Durcheinander. Dann nehmen wir doch das hier. Vers 11, beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Wie kann das da oben wackeln? Deckt solches Tun vielmehr auf. Und das ist nochmal ein spannendes Ding, das möchte ich auch nochmal in die Anwendung bringen. Das heißt also, wir kriegen hier den Hinweis, beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendwelchem Tun, das der Finsternis entstammt und daher auch keine guten Früchte hervorbringt, deckt solches Tun viel mehr auf. Und das möchte ich nochmal zum Schluss vertiefen, was das heißt. Wir haben geklärt, was Finsternis ist. Finsternis ist die ewige Schuldfrage. Und an der Stelle kann man es ganz einfach runterbrechen. Wer sich beschäftigt damit permanent, wer ist eigentlich schuld, befindet sich in Finsternis. Und das entdecken wir bei unseren Kindern. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Aber es ist eigentlich immer die erste Frage, wer ist schuld? Ist das bei euch auch so? Wer ist es gewesen? Und diese Sache führt immer in die Finsternis. Und das üben wir permanent mit unseren Kindern. Sagte eine, ja, sie hat angefangen. Und dann frage ich, hast du weitergemacht? Ja. Dann hast du das Gleiche getan, nur an einem anderen Zeitpunkt. Nein, sie hat angefangen. Ja. Hast du weitergemacht? Ja. Dann hast du das Gleiche gemacht. Ja. Nein. Hast du angefangen? Okay. Und der Punkt ist, wer sich permanent mit der Schuldfrage beschäftigt, wer ist eigentlich schuld, befindet sich theoretisch in der Finsternis. Natürlich muss irgendwann auch mal geklärt sein, was ist hier passiert, wer war es. Ja? Aber das ist nicht mehr der Fokus, das ist nicht mehr die Hauptsache. Und deswegen, das sind so ganz kleine Prinzipien, die man sich mitnehmen kann, wo wir entdecken, wir leben in der Finsternis, beschäftigen uns mit der Schuldfrage permanent. Ja, was übrigens auch unsere Gesellschaft dauernd tut. Oder ich vom befreundeten Architekten kriege es mit, dass der ganze Bausektor ist mit der Schuldfrage überzogen. Es werden neue Regeln jedes Jahr, es gibt so viele neue Auflagen, weil keiner will schuld sein. Er hat gesagt, es ist der Beruf Architekt, er hat die Freude verloren zu bauen, weil er permanent in der Angst lebt, wer ist schuld, an wen kommt es. Und das zeigt uns eins, unsere Welt lebt in der Finsternis. Der Bausektor ist in der Finsternis. Ja? Finstere Preise, ja? Finstere Bedingungen, finstere Tiefbau. Finstere Handwerker. Ja. Nee, gibt auch nette. Und das sind einfach solche Hinweise darauf, was Finsternis ist. Und damit sollen wir uns einfach auch nicht mehr beschäftigen, nicht mehr Teilhaber werden. Und das nicht, weil es ein zorniger, böser Gott ist, der sagt, nein, nein, mach das nicht, sondern weil er verstanden hat, tu doch, was Leben bringt. Amen. Und beteilige dich doch am Leben. Und deswegen werden wir die Schuldfrage insofern auflösen, dass wir sagen, hey, ist doch egal, wer jetzt schuld war. Wir kommen in die Vergebung, wir suchen eine Lösung. Wir nehmen, komm los, dann bin ich halt schuld, aber ich gebe meine Schuld ab an Gott und dann haben wir das Thema erledigt. Wollen wir so im Licht leben, wenn die Schuldfrage im Raum steht und sagt, ach cool, ich war's. Ja. Ich war's halt. Ja. Und jetzt können wir das Thema abhaken, weil ich weiß, wo ich mit meiner Schuld hin kann. Und das ist das Leben im Licht. Menschen, die wissen, wo sie mit ihrer Schuld hin können. Habt ihr das? Und Menschen, je mehr Menschen es gibt, die wissen, wo sie mit ihrer Schuld hin können, sind eine Lösung und bringen Licht in die Finsternis dieser Welt. Amen. Keine guten Früchte hervorbringt, Vers 11. Und das ist das, woran wir es beurteilen dürfen. Was für eine Frucht bringen wir eigentlich hervor? Und an der Stelle möchte ich euch auch nochmal eine kleine Information für uns als Gemeinde geben. Wir möchten jetzt ein neues Team gründen, ein Entwicklungsteam, das auch die Früchte in unserer Gemeinde prüft. Und da sind wir gerade ganz brandaktuell dabei, dass wir sagen, wir müssen auch hier prüfen, was sind so die Früchte in den verschiedenen Bereichen, Zielgruppen und in unserem ganzen Wirken hier und auch von mir. Und dafür werden wir einen Kreis gründen, um sicherzustellen, wo sind wir vielleicht auch in Finsternis geraten, wo sind wir abgeirrt, wo sind wir abgeschwächt worden, wo sind falsche Strukturen oder falsche Handlungswege? Und das ist natürlich ein Kreis, der ist ausgewählt, weil es ein sehr verletzliches Thema ist, weil es sehr tief geht und alle Beteiligten sich da auch sehr verletzlich machen werden. Und deswegen werden wir hier Leute zusammenstellen, die ein ganz großes Wohlwollen der Gemeinde und auch von uns gegenüber haben und auch die Fähigkeit haben, das Gesamte ein bisschen zu überblicken. Und diese Leute werden wir da zusammensuchen und dann in diesem Thema weitergehen. Das heißt also, wir müssen auch immer wieder prüfen an den Früchten, was in unserem Leben eigentlich hervorkommt. Ist das irgendwie sinnvoll, hilfreich? Ist das Finsternis entsprechend oder lebensentsprechend? Und das in aller Gnade und Liebe. Sollen wir das mal tun? Für unser eigenes Leben, für eure Familien, für euren Beruf. Was kommen da eigentlich für Früchte hervor? Und dann zu gucken, sind das Früchte, die entsprechend im Licht oder der Finsternis? Und jetzt komme ich noch zu einem letzten Punkt hier. Deckt solches Tun viel mehr auf, solches finstere Tun. Und ich frage mich schon sehr lange, was das bedeutet. Und ihr wisst ja auch, dass wir in diesen Diskussionen über die letzten Jahre immer wieder sind. Was muss denn hier aufgedeckt werden in unserer Welt? Und was bedeutet das für uns ganz konkret? Und ich denke, das, was hier im Text auch gemeint ist, habe ich gefunden, Hinweis auf den Straftäter. Dahinter. Es geht hier nicht nur um Aufdecken, sondern es heißt auch bloßstellen. Und bloßstellen bedeutet, hinweisen zu können, was hier eigentlich im Hintergrund für ein System läuft, das quasi bloßstellen, was hier eigentlich dahinter abläuft. Und aus der Bibel wissen wir, dass das kein Mensch ist, sondern, ich kann es nicht nett sagen, Teufel, klingt halt wie es ist, Satan. Das ist das, was die Bibel formuliert, der Gründer der Lüge, der Erfinder und Vater der Lüge, der das grundsätzliche feindliche System in dieser Welt aufbaut, das ist laut der Bibel der Teufel. Und aus Epheser 6 wissen wir den Hinweis, dass wir eben nicht mit bösen oder gegen böse Menschen kämpfen, sondern gegen das dahinter. Und das ist das, was der Text hier meint. Was aufgedeckt werden muss in meinen Augen, ist nicht jeder böse Mensch dieser Erde, weil dann würden wir nicht fertig werden. Amen? Ja, nicht arm. Ja. Sondern das, was dahinter steht, und das wissen wir aus der Bibel, der Teufel ist feindlich gesinnt gegen die Schöpfung, gegen den Menschen und gegen Gott. Und er möchte und tut, solange er hier irgendwie noch was tun kann, den Menschen zu blenden, zu täuschen, die Kirche abzuschwächen, zu verführen und Falsches zu tun. Und das muss aufgedeckt werden. Und deswegen möchte ich an der Stelle einen Hinweis und auch eine Orientierung geben. Wir müssen nicht alles Böse dieser Welt aufdecken, weil ich glaube, das bringt uns keine Punkte. Ganzen Menschen, die auf der Welt sind, folgen auch irgendwelchen Dingen und manche folgen bewusst dem Bösen, manche unbewusst, manche wissen überhaupt nichts davon. Deswegen ist das nicht unser Kurs, sondern wir müssen dahinter blicken und aufdecken, wo ist teuflisches System im Gange? Und das können wir ganz einfach runterbrechen. Wo sind Strukturen gelegt, Gedanken oder auch Verhaltensweisen, die mich eigentlich vom Leben abhalten? Und so kannst du das runterbrechen für dich, aber auch für eine Gesellschaft oder auch für deine Mitmenschen. Wo läuft hier eigentlich eine Kultur, die uns alle in Schwierigkeiten bringt, die uns alle in Unehrlichkeit bringt oder die uns hinführt in irgendwelche falschen Kompromisse? Oder wo werde ich abgelenkt permanent von Dingen, die mich eigentlich vom Leben hindern? Und dann stelle fest, was es in deinem Leben ist, wo teuflisches System stattfindet, weil du einfach permanent durch diese Dinge abgehalten wirst, Gott zu finden, zur Ruhe zu kommen, zur Besinnung oder auch in Effektivität zu kommen. Das muss aufgedeckt werden. Das muss bloßgestellt werden. Weil wir kämpfen für Menschen. Wir kämpfen für unsere Gesellschaft, für unser Land und für uns und nicht dagegen. Und das ist der schöne Unterschied. Wir sind keine Rebellen. Wir stürmen nicht unseren Bundestag. Hattest du das vor, oder? Wir stürmen nicht die Regentin, weil wir wissen aus der Bibel, wir beten für sie. Und ich sage euch eins, die geistliche Lage in einem Land ist auch davon abhängig und geprägt, wie die Christen darin leben und beten und sich verhalten. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe eine Stunde mit dem Kauder, kein Kauderwelsch gesprochen, sondern ehrliche Worte. Und er hat gesagt, wenn in der Gesellschaft Christliches los ist, laut ist, präsent ist, dann kommt es bei uns in der Politik auf den Tisch. Also, was ist der Job der Kirche? Seid präsent, seid da, laut, nicht rebellisch, sondern seid vertreten mit all eurer Liebe und auch mit Profil. Und dann kommt es auf den Tisch. Habt ihr das? So können wir leben, so können wir auch führen, so können wir auch herrschen auf eine gute Art. Und dann wird auch aufgedeckt. Und ich möchte euch eins sagen, so dringend müsste unsere Welt aufgedeckt bekommen, dass dem Reichtum hinterherzurennen, dem Ruhm hinterherzurennen, eine teuflische Lüge ist. Ohne das zu verteufeln, also falsch zu deuten, ohne dass Menschen angegriffen werden, müssen wir doch mal ganz klar festhalten, dieses ewige dem Geld hinterherrennen, dieses ewige der Schönheit hinterherrennen, was bei vielen ja irgendwann nicht mehr geht. Ja. Ja, so ist es halt einfach. Was auch am Ende nicht mehr zählt. Ja. Dem ewigen äußeren Sinn hinterherzurennen, sich noch ein Profil zu erstellen, wo man aussieht, wie man eigentlich nicht aussieht. Darf ich das mal ganz profilhaft sagen? Ihr Lieben, ich kenne doch ganz viele von euch. Und wenn ihr ein Bild, ein Profilbild habt, dann weiß ich genau, das bist du nicht. Ja? du guckst da irgendwie so schräg in die Kamera von oben, rechts, links, oben, Winkel und hast da einen Filter draufgelegt. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du das nicht bist. Lass dich doch nicht täuschen von sowas. Muss dich nicht darstellen, weil die dich kennen, die wissen, okay, interessant. Das müssen wir aufdecken, ihr Lieben. Wir müssen aufdecken, dass unsere Jugendlichen handysüchtig werden, wenn wir nicht Maßnahmen ergreifen. Achso, sind sie schon? Was sind sie schon? Die Erwachsenen meine ich. Ja, alle. Was tut ihr dagegen? Bitte? Fasten. Fasten. Fastchenrolle kenne ich. Das muss aufgedeckt werden, dass das Internet eine Gefahr ist mit ganz wenig guten Dingen. Das müssen wir aufdecken. Wir müssen aufdecken, dass ein 10-Jähriger noch kein Handy kriegt mit mobilen Daten. Dieses Verhalten muss aufgedeckt werden, dass wir Kinder nicht überfordern und denken, ADHS kommt von woher auch immer, das kommt von unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist ADHS. Ja, da lacht ihr. Deswegen sind ganz viele Kinder ADHS, weil wir nicht mehr klarkommen mit diesen Informationen, weil wir nicht mehr klarkommen, weil wir in einem riesengroßen Schokoladenladen sind und sind 2 Jahre alt und wissen nicht, was wir machen sollen. Ja. Das ist unsere Gesellschaft und das muss aufgedeckt werden. Wir müssen aufdecken, hey Leute, wo werden wir eigentlich hier irregeführt? Wir rennen irgendwelchen Dingen hinterher, die am Ende nicht glücklich machen, uns leer zurücklassen. Hört doch mal die Texte an von den Stars, hört doch mal die Texte an von ihren Liedern. Robbie Williams und so weiter. Sie singen von großen, tiefen Löchern in ihrer Seele und weil sie immer wieder oben reinschmeißen und es wird einfach nichts. Und wir hängen ihre Poster auf, verehren sie, geben ordentlich Geld in die Kasse und die schreien zurück, ihr Lieben, vielen Dank, aber eigentlich geht es mir richtig schlecht. Ja, Justin Bieber hat ja irgendwie eine Wende geschafft, aber der als junger Mann muss in einem Beatmungszelt liegen, weil er sonst nicht klarkommt. Ja. Fertig sind die. Weil wir eins nicht verstanden haben, wir müssen doch mal das System dahinter aufdecken, ihr Lieben. Wir rennen doch hier irgendwelchen Wahnsinnsdingen hinterher und werden am Ende leer ausgespuckt. Wir brauchen Sinn. Wir brauchen Profil. Wir brauchen Übernatürliches. An die BZ eine Info. Wir brauchen Übernatürliches. Es ist keine Gefahr. Es ist normal. Und es ist nötig. Wir brauchen die übernatürliche Begegnung von Gott. So lasst uns hier reingehen. Hilf mir noch ein bisschen am Klavier und das zu Ende bringen. Ich habe euch hier in den Text geführt und habe mich selber verlaufen, aber ich denke, jeder kann was mitnehmen für sich, weil es ist ja der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, jeder schnappt sich das raus, was er brauchen kann, was für ihn spricht, was zu dir gesprochen hat. Und vielleicht kann ich hier die Anwendung noch ranmachen und ihr könnt euch das fotografieren, damit wir wissen, wie wir damit weitergehen. Wir müssen immer wieder den Status quo in uns reflektieren, auch prüfen. An was glaube ich eigentlich? Wem folge ich eigentlich? Mit was lasse ich mich gerade füllen? Was hat sich bei mir eingeschlichen? Prüfe doch mal den Status quo und reflektiere es und werde mündig. Zweitens, fang an, dich zu positionieren und auch abgrenzen. Wenn man wach leben will, muss man sich positionieren zu gewissen Themen und entsprechend auch abgrenzen können. Wenn du das nicht kannst, dann werden permanent andere deine Grenzen überlaufen. Und andere werden deine Position bestimmen. Und ich weiß, das ist hart. Viele sagen ja auch, ja, Politik oder Gesellschaft, da bin ich nicht so informiert. Das verstehe ich auch. Man kann nicht überall informiert sein. Aber der Punkt ist, wenn wir hier leben, dann müssen wir schon auch Position einnehmen können, weil sie wird überlaufen. Wir müssen uns abgrenzen können, weil wir werden überlaufen. Ihr Lieben, in aller Gnade und Geduld und Liebe sage ich euch, wenn wir nicht unseren Kalender planen, dann plant ihn ein anderer für uns. Wenn wir nicht unsere Termine oder unsere Prioritäten planen, dann plant das ein anderer für uns. Das ist die harte, kalte Wahrheit in unserer Welt. Aber wir haben ja die Gnade, da hineinzukommen. Und drittens, lass dir vom Heiligen Geist offenbaren, was ist das richtige Handeln? Was soll ich jetzt tun? Und letztens, hilf dabei aufzudecken, was eigentlich das Böse dahinter ist. Aber wichtig ist hier mit Mandat. Deck nicht überall auf, wo du denkst, hier ist was faul. Da kommen wir nicht weiter. Kann ich das euch auch nochmal ganz ehrlich sagen? bevor du mal bei allen anderen anfängst aufzudecken, deck mal bei dir selber auf. Komm mal dahinter, wo du bei dir selber in falsche Systeme gekommen bist. Und wenn du Mandat bekommst und auch Freundschaft und Liebe hast für deinen Nächsten, dann hilf auch mit dem anderen aufzudecken, wo er vielleicht in wirklich falschen Systemen lebt. Können wir das so gestalten? Und dann lass uns gemeinsam immer mehr in dieses Profil Gottes zu kommen, voller Liebe und Gnade und trotzdem Klarheit. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, wenn ihr möchtet. Gott, du bist hier und du möchtest ganz konkret Dinge an uns tun. Du möchtest ganz konkret wirken an uns. Und ich bete, dass du das auch jetzt tust. Herr, wir kommen nicht weiter, wenn wir die ganze Sache immer abschwächen oder irgendwie schmälern, die du gesagt hast. Und wir hören aus deinem Wort so viele tiefe und krasse Wahrheiten auch. Und manches verstehen wir nicht. Aber wir brauchen so dringend die Veränderung und vor allem das Geländer deines Lebens, weil du hast das Leben gemacht. Und deswegen glauben wir dir, dass du das Leben auch definierst, begrenzt, dass du es zeigst. Wir beten, dass wir jetzt alle gemeinsam hineinkommen in diesen Kurs in aller Liebe und Gnade. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt was tust an gewissen Punkten, dass du jetzt Worte sprichst und deine Hand legst auf Herzen. Und ich spreche zu dir, lass los die Finsternis. Lass los den ganzen Kontakt zu Finsteren, zu Dingen, die tot sind. Lass es los. Ich spreche zu dir, lass los diesem Finsteren, dem du beiwohnst, dem du immer wieder Aufmerksamkeit schenkst. Nicht, weil Gott dich bestraft, sondern weil Gott dir Leben schenken möchte. Lass los deine falschen Kompromisse. Lass los deinen Minderwert. Beteilige dich nicht an der Ungerechtigkeit. Rede nicht schlecht über andere. Wenn du ein halber Fuchs bist, dann mach ganze Sache. Wenn du ein halber Christ bist und du heute wirklich ergriffen bist von der ganzen Wahrheit Gottes, dann möchte ich dich einladen, heute umzukehren und zu sagen, ich werde jetzt ganze Sache machen. Und wenn du das bist, dann spreche ich dir eine Hilfe vor. Ich sage dir einfach ein Stück weit, wie man das formuliert, Gott, ich bin das. Ich bin ein halber Christ. Und ich möchte jetzt ganz zu dir gehören. Und ein wichtiger Tipp für dich ist, das bedeutet nicht, dass du jetzt alles richtig machen musst, sondern dass du anfängst, dich mit dem Richtigen zu beschäftigen. Du musst jetzt doch nicht alles richtig machen, aber fang an, dich mit dem Richtigen zu beschäftigen. Habt ihr das? Wenn das für dich ist, dann nimm das an. Heute möchte ich ganz dir folgen. Auch wenn ich noch Fehler machen werde, das ist inklusive. Auch wenn ich noch vieles nicht verstehe, ist alles inklusive. Weil es eine Entscheidung ist, eine Haltung ist. Und Gott ruft uns auf, hey komm, mach das doch ganz mit mir oder gar nicht. Weil das bringt sonst keinen Sinn. Meine Kirche, meine Gemeinde muss voll sein von Menschen, die es ganz meinen. Von völlig lauter fehlerhaften Menschen, die es aber ganz meinen. Amen. Und wenn du so jemand bist, dann komm heute zurück. Thank you.
Genau. Ich habe jetzt gerade so den Eindruck, die Frucht des Geistes, das kennen wir alle, Galater 5, 22, ja, und es ist Friede. Sind wir friedlich? Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Liebe, über alles die Liebe und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und so bete ich einfach, wenn wir diese Frucht in uns haben, Herr, dass wir einfach ein gottgefälliges Leben führen können. Und das wünsche ich jedem Einzelnen. Amen.